Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Wahlcheck-Spezial von Stimme TV. Heute sind wir in Künzelsau im Carmen-Wirth-Forum und das aus gutem Grund, denn wir haben die Gelegenheit genutzt, bevor der Kanzlerkandidat der CDU vor 2500 Menschen hier sprechen wird, hat er sich eine halbe Stunde Zeit für uns genommen. Herzlich willkommen, Friedrich.
Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben wahnsinnig viele Themen zu besprechen und die quetschen wir alle in 30 Minuten hinein. Und unsere Zuschauer wissen natürlich, Sie können das Ganze auch als Podcast hören auf den verschiedenen Podcast-Portalen. Und Sie können sich wie immer auch mit dem Newsletter der Chefredaktion der Heilbronner Stimme informieren. Ja, Herr Merz, seit gestern ist das Thema natürlich auf dem Tisch. Sie haben gesagt, die CDU bringt in der nächsten Woche im Bundestag Vorschläge zur Migrationsbekämpfung ein. Das hat für Wirbel gesorgt. Der Kanzler Scholz hat gestern Abend noch gesagt, er ist sehr besorgt, dass die Brandmauer jetzt einstürzt. Können Sie ihm seine Sorgen nehmen?
Also zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, auch heute Morgen zu Ihnen zu kommen. Ich habe diese Äußerungen des Bundeskanzlers natürlich gehört. Ich bin etwas erstaunt darüber, dass der Bundeskanzler offensichtlich mehr besorgt ist über unser Abstimmungsverhalten als über die Lage im Land. Wir haben nicht erst seit dieser Woche, sondern seit Monaten, seit im Grunde Jahren, ein ungelöstes Problem in der Asyl- und Einwanderungspolitik in Deutschland. Und spätestens, nun wirklich allerspätestens, seit dem Kindermord in Aschaffenburg, ist es nun an der Zeit, dass wir die Dinge in Deutschland ändern. Und das müssen wir tun. Wir haben dazu nächste Woche Gelegenheit.
Sie haben ursprünglich gesagt, jetzt in dieser Zeit vor den Neuwahlen nicht Anträge gemeinsam mit der AfD abstimmen lassen zu wollen. Es könnte aber passieren, wenn SPD und Grüne nicht zustimmen, dass sie die Stimmen von AfD, BSW und FDP bräuchten.
Nein, wir haben verabredet mit der Koalition, dass wir nachdem die Ampel auseinandergebrochen ist, mit den Versuch unternehmen, gemeinsam nur noch Anträge in den Bundestag einzubringen, die wir dann auch gemeinsam verabschieden. Es hat allerdings auch schon von der auseinandergefallenen Ampel, also von SPD, Grünen und FDP, Anträge in den Bundestag gegeben, die wir nicht mit unterschrieben haben. Und insofern hat sich die Lage verändert. Aber es ist jetzt unabhängig davon, welche Verabredungen wir treffen. Die Lage mit der fehlgeleiteten Migration hat sich noch einmal verschärft. Und da können wir uns jetzt nicht hinter formalen Absprachen verstecken.
Haben Sie tatsächlich gesagt, Sie gehen all in?
Ich berichte hier nicht aus internen Sitzungen, aber unterschätzen Sie meine Entschlossenheit nicht, jetzt alles zu tun, damit wir das Problem lösen können. Und ich will den Beitrag dazu leisten, den die Unionsfraktion und den ich auch persönlich leisten kann.
Herr Kanzler hat gesagt, er macht eine Regierungserklärung. Ist es damit nicht getan nächste Woche?
Naja, das ist das Muster, das wir jetzt schon seit mehreren dieser Ereignisse sehen. Jedes Mal, nicht? Wir haben Mannheim gehabt, wir haben Solingen gehabt. Wir haben Magdeburg gehabt, da war dann Weihnachten dazwischen, sonst hätte er vermutlich auch da eine Regierungserklärung abgegeben. Und jetzt gibt er wieder eine Regierungserklärung nach Aschaffenburg ab. Also erklärt worden ist in Deutschland genug. Es muss gehandelt werden.
Nun sagt SPD-Fraktionschef Mützenich, Ihre Pläne sind alle nicht verfassungskonform, sind gar nicht realisierbar. Können Sie die realisieren?
Ja, diese Auffassung vertritt die SPD ja offensichtlich schon seit längerer Zeit. Das habe ich im September, nachdem Solingen passiert war, auch gehört. Alle Fachleute, die sich dazu öffentlich geäußert haben, haben eine andere Meinung. Der Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union gibt dem nationalen Gesetzgeber Vorrang bei einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ich stelle mal die Frage, wie viele Opfer muss es eigentlich noch geben, bevor wir hier zu der gemeinsamen Einschätzung kommen, dass wir es mit einer massiven Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu tun haben. Und wenn das Argument immer noch nicht reicht, dann stelle ich mal die Gegenfrage, warum schaffen das eigentlich Schweden, Dänemark, Frankreich, Italien, von Ungarn gar nicht zu sprechen, die alle mit uns in derselben Europäischen Union sind, das Problem zu lösen, nur angeblich Deutschland nicht. Diese Argumentation lenkt nur ab.
Viele Bürgerinnen und Bürger sagen, nach all diesen Ereignissen gibt es immer dieses Ping-Pong-Spiel, gegenseitige Schuldzuweisungen. Wir erleben das ja jetzt im Augenblick auch wieder. Die Innenministerin sagt, die bayerischen Behörden sind verantwortlich dafür. Die bayerischen Behörden sagen, das BAMF und das Bundesinnenministerium ist dafür verantwortlich. Nun sagt die SPD, die CDU hätte ja den neuen schärferen Sicherheitsgesetzen zustimmen können. Und hat man aber nicht getan.
Wir haben im Deutschen Bundestag mit der Mehrheit der alten Ampel im September ein letztes Sicherheitspaket gesehen. Das hat die Ampel verabschiedet. Das ist im Bundesrat nicht verabschiedet worden, weil die unionsgeführten Bundesländer einige Verbesserungen haben wollten. Die Ampel hat bis zum heutigen Tag den Vermittlungsausschuss nicht angerufen. Warum nicht? Das hätten wir längst miteinander verhandeln können. Die Antwort ist relativ einfach. Der Bundeskanzler hat ja noch nicht einmal seine eigenen Regierungsvorschläge durch den Bundestag gebracht. Und jetzt hat er Angst davor, dass eine Verbesserung dieses Sicherheitspakets auf Widerstand seiner eigenen Koalition stößt und nicht durch den Bundestag kommt. Also an uns liegt das nun wirklich nicht. Wir hätten seit 4 Monaten ein Vermittlungsverfahren im Bundesrat und mit dem Bundestag haben können. Der Antrag hätte von der Bundesregierung längst gestellt werden müssen.
Nochmal ganz konkret, wird es vor dem Einbringen dieser Initiativen der CDU nochmal Gespräche mit der SPD oder mit den Grünen geben, konkret?
Ja, ich habe das auch den drei ehemaligen Ampelfraktionen schon mitteilen lassen. Wir werden heute Mittag die Texte fertig haben. Ich werde sie nur der SPD, den Grünen und der FDP zur Verfügung stellen.
Also nicht AfD,
nicht Nein, BSW. Die AfD bekommt sie nicht. Okay. Ich verhandle mit der AfD nicht, auch mit dem BSW oder anderen nicht. Es bekommen die ehemaligen Ampelfraktionen die Texte von uns mit der ausdrücklichen Bitte, darüber über das Wochenende zu sprechen und den Versuch zu unternehmen, in der nächsten Woche hier eine gemeinsame Entscheidung zu treffen.
Schon vor dem Fall Aschaffenburg haben Sie gesagt, Sie machen eine neue Regierung nur, wenn eben diese verschärften Gesetze auch umgesetzt werden können. Und Herr Lindemann hat noch gesagt, sonst gehen wir eher in die Opposition. Ja. Ist das wirklich
so? Ja, schauen Sie, wir haben jetzt seit so vielen Jahren eine endlose Debatte um die Flüchtlingskrise. Und die Tatsache, dass die Behörden mittlerweile Fehler machen, hängt natürlich damit zusammen, dass die Fallzahlen einfach nicht mehr zu bewältigen sind. Die Behörden in ganz Deutschland, nicht nur in Bayern, in allen Bundesländern, sind hoffnungslos überfordert. Ich gebe Ihnen die Zahl. Wir haben allein in den letzten 4 Jahren über 3 Millionen Drittstaatsangehörige nach Deutschland geholt. Das sind nicht EU-Staatsangehörige, die im Wege der Freizügigkeit nach Deutschland kommen. Die werden ja gar nicht gezählt. Sondern 3 Millionen Drittstaatsangehörige von außerhalb der Europäischen Union, die nach Deutschland gekommen sind. 1,2 Millionen Ukrainer, 1,2 Millionen Asylbewerber, ungefähr 500.000 Drittstaatsangehörige, die über eine Visumserteilung des Auswärtigen Amtes ohne Beteiligung der Sicherheitsbehörden nach Deutschland, zum Beispiel im Wege des Familiennachzugs, gekommen sind. Wie soll ein Land, selbst wie Deutschland, das in so kurzer Zeit beherrschen? Es geht nicht mehr und deswegen passieren natürlich auch Fehler bei den Behörden. Da kann man nun wirklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort keine Vorwürfe machen. Das System ist überlastet.
Aber wenn Sie komplette Grenzkontrollen machen wollen, wie Sie angekündigt haben, die Gewerkschaft der Polizei hat gesagt, das ist auch personell gar nicht umsetzbar.
Ja, und wir haben ja 2 Gewerkschaften bei der Polizei, die andere sieht es genau umgekehrt und anders. Nochmal, Schweden macht es, Finnland macht es. Finnland hat alleine eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Warum schaffen diese Länder es denn dann und wir nicht? Natürlich wird es dann weiter illegale Einreisen über die grüne Grenze geben. Das kann man nicht auf null herunterbringen. Aber schauen Sie mal alleine, was während der laufenden Fußball-Europameisterschaft im letzten Jahr als Grenzkontrollen gemacht worden sind. Da ist eine 5-stellige Zahl von illegalen Einreisen verhindert worden. Da hat es über 1000 Haftbefehle gegeben, die vollstreckt worden sind durch die Kontrollen. Also soll mir bitte keiner erzählen, dass Grenzkontrollen und Zurückweisungen in Deutschland nicht möglich sind.
Jetzt ist das Abschieben von Straftätern oder von Illegalen extrem schwierig. Wir haben es erlebt, ein Flieger nach Afghanistan soll jetzt dieser Tage noch ein paar weitere Flieger
denn geben. Einen soll es geben.
Einen,
gut. Passend genau vor der Bundestagswahl.
Ja, gut. Braucht man in dem Fall nicht dann auch konkrete Verabredungen oder Verhandlungen, selbst mit den Taliban?
Ja, die gibt es ja. Deswegen
aber über
ja
Umwege,
ne?
Über
Katar. Deswegen ist ja auch der Abschiebeflug im August gemacht worden, passend vor den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen. Jetzt sind wir 4 Wochen vor einer Bundestagswahl und wieder passend vor einer solchen Wahl bringt es die Bundesregierung fertig, jedenfalls den Versuch zu unternehmen, einen weiteren Abschiebeflug nach Afghanistan.
Also ist es Wahltaktik?
Was denn sonst? Was ist denn in den letzten 5 Monaten passiert? Da hätte doch jede Woche ein solcher Flug stattfinden müssen. Und selbstverständlich mit Gesprächen, auch mit den dortigen Machthabern über die Rücknahme und die Bedingung. Jede Hilfe, die wir an dieses Land leisten, muss davon abhängig gemacht werden, dass dieses Land die eigenen Staatsbürger zurücknimmt.
Nun war schon vor Aschaffenburg, als man die Bürgerinnen und Bürger gefragt hat, zwei Themen, die diesen Wahlkampf dominieren. Das eine tatsächlich Migration, das war schon vorher. Das zweite ist die Wirtschaft. Ja. Wir sind hier in Künzelsau. Reinhold Wirth hat gestern passenderweise für knapp 100 Millionen Euro ein neues Vertrieb- und Logistikzentrum eingeweiht. Und er setzt große Hoffnungen in eine CDU-Regierung. Welche Hoffnung können Sie ihm denn machen?
Naja, und mit dieser Hoffnung ist er nicht allein. Ich sehe es ja nicht nur im Inland, ich sehe es ja auch im europäischen Ausland und darüber hinaus. Ich bin in dieser Woche 2 halbe Tage in Davos gewesen und habe dort viele Gespräche auch mit Investoren gesprochen aus dem arabischen Raum oder aus Amerika, die alle sagen, so geht das in Deutschland nicht. Wir werden nicht in Deutschland investieren, wenn das so weitergeht. Sie gucken sich die Bürokratie in diesem Lande an, sie gucken sich die Steuerbelastung in diesem Lande an, sie gucken sich die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt an und sagen, wenn sich hier nicht grundlegend etwas ändert, werden wir in Deutschland nicht mehr investieren. Wir haben in den letzten 3 Jahren in dieser Regierung 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Das ist ein Höchststand. Wir verlieren jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro Investitionskapital, das aus Deutschland abfließt. Das kommt auch nicht wieder. Also das muss jetzt schnell gestoppt werden und umgekehrt werden. Das wird eine Herkulesaufgabe.
Wie schnell kann man das stoppen? Das sind ja Hiobsbotschaften fast täglich. Ja. Ne? Und wenn VW alleine ankündigt, 35.000 Jobs fallen weg, die sind weg. Die kommen auch nicht wieder in der Automobilindustrie.
Also das wird schwierig. Trotzdem, glaube ich, wird es gehen. Vor allen Dingen sind es 2 Vorbedingungen, die erfüllt werden müssen. Wir brauchen eine Regierung, die aufhört zu streiten. Eine streitende Regierung vermittelt nur Unsicherheit. Zweitens, wir brauchen Gesetzgebung, die beständig und verlässlich ist und auf die die Wirtschaft, auf die die Investoren sich auch einstellen können, von der sie wissen, dass sie auch über die Wahlperiode hinaus hält. Deswegen ja auch den Vorschlag einer Steuerreform in 4 Stufen, aber von Anfang an klar, 1., 2., 3., 4. Stufe, so wird es kommen und darauf müssen sich Investoren verlassen können.
Jetzt haben Sie auch viel angekündigt, was man der Wirtschaft alles Gutes tun könnte. Es geht natürlich auch um Subventionen. Und viele sagen, all das, was Sie vorhaben, lässt sich gar nicht machen, wenn die Schuldenbremse nicht reformiert wird. Muss sie nicht tatsächlich reformiert werden, damit wir diese Investitionen am Standort Deutschland umsetzen können, die ja dringend notwendig sind?
Ich will Ihnen mal zur Schuldenbremse für die beiden Haushaltsjahre 2024 und 2025 etwas sagen. Mit der Schuldenbremse kann der Bund im Jahr 2024, wir müssen ja auch noch einen Nachtragshaushalt machen, 50 Milliarden Euro neue Schulden machen. Mit der Schuldenbremse kann der Bund, wir müssen ja auch noch einen Haushalt 2025 machen, im Haushaltsjahr 2025 noch einmal 50 Milliarden Euro Schulden machen. Da müssen wir die Schuldenbremse nicht ändern. Das gibt die Schuldenbremse so, wie sie heute im Grundgesetz steht, her. Mit anderen Worten, in 2 Jahren 100 Milliarden Euro neue Schulden. Das ist ungefähr so viel wie der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Wir zahlen jetzt schon über 30, wir gehen auf die 40 Milliarden Euro Zinsen zu aus dem Bundeshaushalt. Das ist so viel wie der Landeshaushalt von Hessen. Ich stelle mal die Gegenfrage, wie viel Schulden dürfen es denn noch sein? Wir haben 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Wir müssen uns irgendwann mal an den Gedanken gewöhnen, mit diesen Steuern auch auszukommen. Das wird verdammt schwierig, aber ich bin nicht bereit, über die Schuldenbremse zu diskutieren, bevor wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die Ausgaben zu reduzieren, die Einnahmen zu erhöhen, effizienter zu wirtschaften, auch im öffentlichen Haushalt. Ich werde gleich in der Veranstaltung dazu noch einiges sagen. Wir können über die Schuldenbremse diskutieren, das will ich gar nicht ausschließen. Aber das steht bei mir ganz sicher nicht auf Platz 1 der Themen, über die wir diskutieren.
Diese 100 Milliarden mehr, die Sie gerade gesagt haben, reicht es wirklich dann auch aus? Wenn man sieht, marode Brücken, Straßennetze, ja. Es ist ja wahnsinnig viel liegen geblieben.
Es ist sehr viel liegen geblieben. Und deswegen ist ja auch unsere Antwort die, dass wir sagen, das kann der Bund, das kann der Staat nicht aus den öffentlichen Haushalten allein finanzieren. Wir werden Instrumente schaffen müssen, wie auch private Investoren in die Infrastruktur gehen. Andere Länder machen das längst. Dafür kann man Angebote schaffen. Dafür haben wir auch über die KfW Instrumente, um das zu tun. Wir haben viele Investoren auf der Welt, die sich anschauen, wo Investitionen in Infrastruktur möglich sind und wo sie sich rechnen. Sie gucken auch nach Deutschland, aber wir müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass in die Infrastruktur auch durch private Investoren Geld fließt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die ganzen Stromnetze, die kann der Bund nicht alleine finanzieren. Das sind mehrere 100 Milliarden Euro, die gebaut werden müssen. Ausgeschlossen, dass das ein öffentlicher Haushalt, egal welcher, finanzieren kann in der Zeit, in der es notwendig wäre. Deswegen werden wir hier auch neue Formen der privaten und öffentlichen Partnerschaft entwickeln, wo auch privates Geld in die Infrastruktur unseres Landes fließt.
Wenn wir über die Wirtschaft sprechen, müssen wir natürlich auch über die Automobilwirtschaft sprechen, gerade auch am Standort Baden-Württemberg. Und es wird wird immer deutlicher, dass die Automobilhersteller ein großes Problem bekommen werden in 25 mit den flotten Obergrenzen im CO2-Bereich. Es drohen Milliarden Strafzahlungen, die auf alle zukommen, VW, Mercedes, Audi, alles drum und dran. Und jeder fordert, das muss zurückgenommen werden von Europa. Ist das auch Ihre Forderung?
Das ist auch meine Forderung und auch meine Meinung. Ich habe auch über dieses Thema am vergangenen Wochenende mit den EVP-Parteivorsitzenden darüber gesprochen, die ich nach Berlin eingeladen habe. Wir haben ja mittlerweile die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs in unserer Parteienfamilie. Wir hatten einen Staatspräsidenten, 9 Staats- und Regierungschefs, 5 stellvertretende Ministerpräsidenten und einige Oppositionsführer dabei. Das ist die Forderung, die wir auch an Ursula von der Leyen gerichtet haben. Es ist ausgeschlossen, dass diese Strafzahlungen in diesem Jahr oder im nächsten Jahr gezahlt werden müssen. Es ist einfach falsch gewesen, diese Flottengrenzwerte in dieser Weise festzulegen. Es ist ausgeschlossen, sie zu erreichen.
Und was sagt Frau von der Leyen dazu?
Sie wird das prüfen, die Kommission wird dazu Vorschläge machen und es ist ja nicht nur ein Vorschlag aus Deutschland, sondern er kommt auch aus vielen anderen Mitgliedstaaten, er kommt auch aus Frankreich, aus Italien. Also wir werden das in der Europäischen Union, ich hoffe jedenfalls, so verabreden.
Nächste große Herausforderung ist das Thema Krieg und Frieden, das die Menschen umtreibt. Jetzt auch natürlich nach Donald Trump. Heute Nacht irgendwo wurde angekündigt, dass die Ukraine-Hilfen wahrscheinlich eingefroren werden. Wie soll es denn weitergehen in der Ukraine? Alle warten auf das große Gipfeltreffen Putin-Trump. Versprechen Sie sich da wirklich einen Durchbruch?
Das weiß ich nicht. Ich hatte Gelegenheit, noch in dieser Woche am Dienstagabend ein längeres Gespräch mit Präsident Zelensky in Davos zu führen. Er war für mich überraschend zuversichtlich, dass auch aus den Gesprächen mit der neuen amerikanischen Regierung, die er bereits geführt hat, einige Hinweise gekommen sind, dass Amerika versucht, diesen Krieg zu beenden. Und zwar so zu beenden, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität zurückbekommt. Ich kann mich dieser Hoffnung nur anschließen. Und die wichtigste Bedingung ist, ein solcher Friede darf nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg vereinbart werden. Es darf auch kein Diktatfrieden werden, den Russland bestimmt. Und es muss danach Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben. Also da sind wir noch auf einem längeren Weg unterwegs. Aber dass wir der Ukraine weiterhelfen, das steht für mich außer Frage.
Aber ist es nicht illusorisch zu denken, die Ukraine müsste aus diesem Krieg als Sieger hervorgehen am Ende?
Wir haben ja immer gesagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und gewinnen heißt, dass sie die volle staatliche Souveränität zurückbekommt und eine demokratisch gewählte Regierung dieses Land führen kann. Das ist das, was notwendig ist und darunter darf es nicht bleiben. Alles andere wäre ein Sieg Russlands.
Dazu braucht es natürlich auch die Unterstützung aus Deutschland, dazu braucht es auch die Unterstützung der Bundeswehr. Und da geht es auch wieder ums Geld. Und Sie haben mal gesagt, Sie wollen gar nicht über das Geld reden, sondern es geht auch um andere Dinge, zum Beispiel mehr europäische Zusammenarbeit, dass nicht jeder sein eigenes Flugzeug konzipiert oder seinen eigenen Panzer. Jetzt hat Boris Pistorius gesagt, wenn dieses Sondervermögen aufgebraucht ist, dann braucht es eben mindestens 85 Milliarden pro Jahr. Das sind 30 mehr als im Augenblick. Wo soll es herkommen?
Gut, wir reden jetzt über das Jahr 2027 beziehungsweise über das Jahr 2028. Bis dahin wird ja noch einige Zeit vergehen. Aber richtig ist natürlich auch, wir werden dieses Versäumnis der jetzigen Bundesregierung ausgleichen müssen, die ja ursprünglich versprochen hatte, nicht nur 100 Milliarden zusätzliches Sondervermögen mit Schulden finanziert für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, sondern ab sofort mindestens 2% des BIP für die Bundeswehr bereitzustellen. Das hat der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 versprochen.
So viel sind es ja im Augenblick, ne?
Nein, es ist natürlich nicht so. Wir haben im Gegenteil, er hat im ersten Haushalt 2023 den Verteidigungsetat sogar um 300 Millionen Euro gesenkt. Und wir sind jetzt bei 52 Milliarden Euro. Das sind etwa 1,2 oder 1,3% unseres BIP, vielleicht 1,5, je nachdem, wie man rechnet. Also wir haben eine Lücke von 30 Milliarden Euro mindestens. Und wir werden danach einen weiteren Aufwuchs der Verteidigungsausgaben brauchen, wenn wir wieder verteidigungsfähig werden wollen. Das wird eine Priorität sein, die wird verdammt schwer zu erreichen sein.
Das ist auch wieder ein Thema. Muss da nicht auch die Schuldenbremse reformiert werden, um dieses Geld zu
Ich gebe dieselbe Antwort wie vorhin. Und vielleicht gehört zum Thema militärische Beschaffung auch noch der Aspekt hinzu, dass wir, bevor wir immer über mehr Geld reden, was notwendig ist, aber doch mal die Frage stellen, können wir die Systeme nicht vereinfachen? Können wir nicht sehr viel stärkere Standards gemeinsam verabreden in Europa? Und können wir nicht gemeinsam größere Stückzahlen bestellen? Ich sage das immer, das sind die drei großen S. Simplification, Standardization, Scale. So, das haben wir auch in der EVP so diskutiert und ich lege großen Wert darauf, dass wir auch über Effizienzen in der Beschaffung sprechen. Wir sind zu teuer, wir sind zu kompliziert, wir haben zu viele Systeme in der Europäischen Union und deswegen ist es richtigerweise in der nächsten Woche, also nächste Woche, eine Woche später, in der Woche vom 3. Februar, einen Sonderrat geben der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die sich nur mit diesen Themen beschäftigen werden. Ich habe auch mit dem neuen Kommissar für Verteidigung in der EU bereits gesprochen, der auch genau dieses Thema vorschlagen wird. Standardisierung, Simplifizierung und dann größere Stückzahlen. Dann können wir auch mehr für unser Geld bekommen.
Wir brauchen auch mehr Soldatinnen und Soldaten. Das ist, glaube ich, unbestritten. Das Thema Wehrpflicht oder Dienst ist natürlich auch eins, das die Menschen umtreibt. Wenn man es mal hochrechnet, 400.000 wehrtüchtige Menschen wird es geben, wenn man mal absieht, die untauglich sind oder verweigern. Wir haben ja weder Kapazitäten noch Kasernen. Wie soll das funktionieren?
Ja, der Bundesverteidigungsminister hat ja dazu einen, wie ich finde, sehr richtigen Vorschlag gemacht. Er hat sich in Schweden angeschaut, wie die Schweden das machen, das sogenannte schwedische Modell. Schweden muss da zunächst einmal alle wehrpflichtigen jungen Männer und Frauen, macht dann ein Angebot für diejenigen, die wehrtüchtig, wehrfähig sind und wächst langsam die Streitkräfte wieder auf. So könnten wir das in Deutschland auch machen. Wir haben leider kaum noch Infrastruktur. Die Kreiswehrersatzämter gibt es nicht mehr. Die Kasernen gibt es nicht mehr. Die Ausbilder gibt es nicht mehr. Also wir bezahlen da einen hohen Preis für den großen Fehler, der 2011 gemacht worden ist, die Wehrpflicht auszusetzen. Das wieder aufwachsen zu lassen, kostet Zeit. Aber diese Zeit, die haben wir eigentlich nicht mehr. Wir müssen jetzt schnell anfangen damit. Und dann müssen wir halt dieses Ganze einbetten, so haben wir es ja vorgeschlagen, in ein Programm oder ein Projekt, das wir nennen Gesellschaftsjahr, für verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle jungen Männer und alle jungen Frauen. Und wir reden jetzt über ungefähr 700.000 junge Menschen, die jedes Jahr 18 Jahre alt werden, und denen ein Angebot zu machen, dieser Gesellschaft auch etwas zu geben, stößt auf große Zustimmung, gerade in der jungen Bevölkerung, was mich persönlich sehr freut. Wir machen dieses Angebot und sagen, wir bieten euch sehr viel an in diesem Land, aber wir erwarten von euch auch einen Dienst an diesem Land und das werden wir machen.
Wo Sie jetzt mit Boris Pistorius so zufrieden sind, er möchte ja gerne weitermachen als Verteidigungsminister. Könnte das denn in der CDU-SPD-Regierung?
Wissen Sie, wir führen keinen Koalitionswahlkampf, sondern wir führen einen Wahlkampf für uns, für die CDU und für die CSU. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland entscheiden darüber, welche rechnerischen Möglichkeiten im Deutschen Bundestag dann möglich sind. Und dann wird es schwierige Gespräche geben. Aber erst dann, nicht heute.
Wir haben ja einige Leserfragen auch erhalten. Und Herr Walli aus Bad Friedrichshall fragt, haben Sie denn eigentlich ein Kompetenzteam, wo dann auch klar wird, wer Verantwortung
benannt? Ich habe natürlich in der Führung der Bundestagsfraktion eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die in der Lage sind, Aufgaben in einer zukünftigen Bundesregierung zu übernehmen.
Aber so ein Schattenkabinett gibt es nicht?
Nein, da gibt es in Deutschland eine gute Tradition, dass wir so etwas nicht machen. Es gibt die Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen, die in Deutschland auch bekannt sind. Und welche Aufgaben wer übernimmt, das entscheiden wir nach der Bundestagswahl. Und das wird sich auch erst dann entscheiden lassen, wenn klar ist, ob wir eine Koalition brauchen und wenn ja, mit wem.
Thema Energiepolitik. Im CDU-Wahlprogramm steht, die Wiederaufnahme des Betriebs der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke prüfen wir. Klingt ein bisschen wachsweich.
Nee, das klingt gar nicht wachsweich. Das ist sehr konkret. Die Kraftwerke sind ja am 15. April 2023 stillgelegt worden, was im Übrigen ein großer strategischer Fehler war. Mitten in der größten Energiekrise unseres Landes noch drei funktionstüchtige, sichere, gut laufende, preiswert produzierende Kernkraftwerke abzuschalten, war halt ein Riesenfehler. Wir werden das vorurteilsfrei prüfen, ob das möglich ist. Und wenn es möglich ist, werden die wieder ins Netz gehen. Mit jeder Woche, die vergeht, wird die Wahrscheinlichkeit kleiner. Das ist so. Die werden abgebaut, die werden zum Teil sogar dekontaminiert. Aber wir werden das prüfen und wir werden die Option Kernenergie in jedem Falle offen halten. Da gibt es ja mittlerweile auch vierte, fünfte Generation. Ich habe hinzugefügt, wir werden auch jede Möglichkeit einer bilateralen Kooperation mit Nachbarländern, mit Tschechien, mit der Schweiz, mit Polen, mit Frankreich, mit den nordischen Ländern prüfen. Wir brauchen mehr Energieerzeugungskapazitäten und wir brauchen sie in Deutschland. Aber wenn wir sie hier nicht haben, dann müssen wir sie auch gemeinsam in unseren Nachbarländern errichten.
Ich habe noch eine Leserfrage. Peter Saunders fragt, wird denn die CDU dieses Heizungsgesetz definitiv einkassieren und durch was ersetzen?
Ja, wir werden es auf den Stand zurückbringen, den wir hatten vorher. Es gab ja vorher schon ein Gebäudeenergiegesetz. Dieses Heizungsgesetz war ja eine Änderung des damals schon bestehenden Gebäudeenergiegesetzes. Das hat auch vernünftige Pfade eröffnet hin zum Ersatz der alten Heizungen, so dass die Menschen sich das auch leisten können. Und wir werden nicht in die Keller hineinregieren und den Menschen erklären, dass sie nur eine Technologie anwenden dürfen. Wir werden das wieder technologieoffen gestalten, aber wir halten am Ziel fest, dass natürlich auch in den privaten Haushalten CO2-frei geheizt wird.
Auch das Heizungsgesetz hat natürlich viel mit Bürokratie zu tun. Und Sie haben die Bürokratie angesprochen. Also ich kann mich an viele Wahlkämpfe erinnern in den letzten 20 Jahren.
Ja, leider,
jedes Mal wurde Bürokratieabbau versprochen. Ja. Da wurden große Schredder aufgestellt. Wo sind sie geblieben? Ja. Kann man wirklich ganz konkret, dass man sagt, wenn wir regieren, dann werden das und das in den nächsten Monaten?
Also ich kann das zunächst einmal für die Europäische Union sagen. Ich habe das auch am letzten Wochenende den Kolleginnen und Kollegen aus der EU gesagt. Diese europäische Lieferkettenrichtlinie darf nicht in Kraft treten. Wir werden das deutsche Lieferkettengesetz abschaffen. Es darf auch diese Berichterstattung über die Unternehmensführung nicht in Kraft treten. Auch diese Richtlinie muss in Brüssel aufgehoben werden. Darüber haben wir auch einen Beschluss gefasst. Wir werden ein Moratorium verhängen. Es wird keine neuen zusätzlichen Regelungen geben. Und für jede neue, die es dann doch geben müsste, werden wir vorher zwei abschaffen, sodass wir wirklich eine Dynamik in den Prozess eines Rückbaus unserer Bürokratie bringen. Ich bin mir darüber im Klaren, auch aus der Erfahrung, die ich in den Jahren außerhalb der Politik gemacht habe, als ich in der Privatwirtschaft gearbeitet habe. Wir müssen das jetzt wirklich anpacken. Und deswegen sprechen wir auch nicht mehr über Bürokratieabbau, sondern über den Rückbau der Bürokratie. Und ich sage auch zu, es wird keine Umsetzung der europäischen Gesetzgebung nach Deutschland mehr geben, wo wir jedes Mal noch 50% oben drauflegen, weil wir es besonders gut haben wollen. Es wird in Zukunft nur noch eine 1:1 Umsetzung der europäischen Gesetzgebung geben.
Alle jammern, dass nicht gebaut wird. Und wenn man mit Bauträgern spricht, dann sagen die, wir können ja gar nicht mehr bauen, weil die Auflagen so hoch sind, obwohl sie investieren wollen. Und wenn man sich mal anschaut, VW-Manager haben ja gesagt, in North Carolina hatten die für ein neues VW-Werk innerhalb von 2 Monaten alle Genehmigungen.
Ja.
Kann sowas jemals in
Deutschland passieren? Naja, also ich sag mal so, es hat ja auch in Deutschland Beispiele gegeben. Da ist der Unternehmer allerdings ein relativ hohes Risiko eingegangen. Es ist ja in Grüneheide, in Brandenburg, das Tesla-Werk gebaut worden. Das ging ähnlich schnell. Warum ging das so schnell? Weil er eine vorläufige Baugenehmigung hatte. Er ist das Risiko eingegangen des Widerrufs. Dann hätte er die ganze Fabrik wieder abbauen müssen. Das geht heute schon. Dieses Risiko sind viele Unternehmer in Deutschland nicht bereit zu nehmen. Musk hat das genommen, das Risiko. Das könnten wir in Deutschland auch. Aber wir wollen dieses Risiko noch einmal reduzieren. Und ja, es wird einiges gehen, auch indem wir vereinfacht bauen, indem wir auch Auflagen und Bestimmungen reduzieren. Das geht bis hin zum Gebäudetyp E, also einfach. Ich habe mal den Vorschlag gemacht, warum bauen wir nicht in Deutschland 60 bis 80 Quadratmeter große Häuser für 2-Personen-Haushalte standardisiert. Da gibt es fantastische Angebote aus Deutschland, aus Polen, die das alle schon auch entworfen haben. Wir müssen standardisieren, wir müssen vereinfachen und wir müssen einfach sehen, dass wir seriell bauen. Und dann müssen allerdings die Gemeinden auch Grundstücke zur Verfügung stellen. Wir haben ein Flächenproblem. Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land. Und jetzt komme ich zwangsläufig nochmal zur Flüchtlingskrise zurück. Wenn wir in 4 Jahren 3 Millionen mehr Menschen haben in Deutschland, dann sind alle Bemühungen um mehr Schulen, um bessere ärztliche Versorgung, auch um besseren Wohnraum in Frage gestellt. Wir müssen deswegen auch mit Rücksicht auf den Wohnungsmarkt den Zuzug nach Deutschland begrenzen.
Wenn es um Regulierung geht, dann ist die EU ja immer ganz vorne mit dabei. Und jetzt haben wir erlebt in Sachen künstliche Intelligenz, was jetzt gerade in den USA passiert, ist ja ein Wahnsinn, 500 Milliarden. Das größte Zentrum für künstliche Intelligenz in Europa entsteht in Heilbronn. Sie wissen das, federführend, Schwarzgruppe, viele, viele große Unternehmen. Was muss da geschehen, dass Europa, dass Deutschland nicht von Anfang an chancenlos ist?
Also die Tatsache, dass die Europäische Union das bereits in einem KI Act, also einem AI Act, um es korrekt zu sagen, reguliert hat, hat Vor- und Nachteile. Es gibt eine sichere Rechtsgrundlage für die Anwendung von künstlicher Intelligenz in Europa. Wir werden noch eine deutsche Umsetzungsgesetzgebung machen müssen. Ich will dabei so wenig wie möglich die Freiräume in der Entwicklung einschränken. Wir sollten auch in Deutschland etwas weniger über Datenschutz und dafür etwas mehr über Datensicherheit reden. Da haben wir ein Problem. Beim Datenschutz übertreiben wir es. Also wir haben da Chancen. Und das, was die Schwarzgruppe in Heilbronn macht, kenne ich. Ich muss sagen, das ist eine der besten Privatverwaltungen privatwirtschaftlichen Initiativen, die es in diesem Bereich gibt. Wir müssen allerdings dann auch schauen, dass wir mit Frankreich zusammen, die da auch sehr gut unterwegs sind, dass wir das auch von staatlicher Ebene besser unterstützen, gemeinsam unterstützen, und alles, was wir in Europa zusammen machen, macht uns stärker, macht uns auch gegenüber den USA stärker. Wir sind 450 Millionen Einwohner in Europa. Wir sind damit größer als Amerika und Kanada zusammen. Wir müssen unser Gewicht aber auch auf die Waage bringen.
Gut, wir haben die letzten 2 Minuten, deswegen machen wir noch eine Schnellrunde, weil wir auch noch eine Leserfrage haben, aber da weiß ich die Antwort schon von Ihnen. Schließen Sie, fragt Dieter Schäfer, eine Koalition mit den Grünen zu 100% aus?
Ich schließe eine Koalition mit der AfD aus. Das müssen die Wählerinnen und Wähler wissen. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und alles andere entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Ich sage denen, die frustriert sind, die verärgert sind, Sie können AfD wählen, Sie müssen dann bitte nur wissen, es wird auf die zukünftige Zusammensetzung einer Bundesregierung keinen Einfluss haben. Wenn Sie wirklich wollen, dass sich was ändert, dann müssen Sie die Union wählen. Und ob wir dann einen Koalitionspartner brauchen und wen wir dann gegebenenfalls nehmen, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar 2025.
In der jüngsten Umfrage, gestern vom ZDF, liegt die CDU, glaube ich, bei 30%. Ihre Popularitätswerte sind gestiegen im Vergleich zu den anderen Kanzlerkandidaten. Haben Sie eigentlich eine Zielsetzung, wo Sie sagen, also da müssen wir eigentlich schon landen am Ende?
Das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns auch beschäftigen. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland lernen mich jetzt ja in diesem Wahlkampf überhaupt erst kennen. Die haben gesehen, da ist so ein Oppositionsführer, Friedrich Merz, der macht da seine Arbeit vielleicht ganz gut. Aber jetzt stellen sie sich die Frage, kann der Kanzler? So, und das versuche ich den Wählern in Deutschland zu vermitteln. Das tun wir auch zusammen in der Union, CDU und CSU. Und ich glaube, dass wir ein Potenzial haben. Es werden ja nicht Kanzler gewählt, sondern es werden Parteien gewählt. Ich glaube, dass wir ein Potenzial haben, das jenseits der 35 liegt. Das ist eindeutig vorhanden. Es sagen uns sogar die Umfrageinstitute, dass es sogar bei 40 und darüber liegt. Wir wollen dieses Potenzial ausschöpfen und genau dafür ist ein Wahlkampf da.
Gut, die letzten 60 Sekunden, Ja- oder Nein-Runde, damit die Wählerinnen und Wähler sie noch ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, gut.
Cannabis-Legalisierung zurückdrehen, Ja oder Nein?
Ja.
Definitiv?
Das muss zurückgedreht werden. Wir haben eine sprunghaft steigende Beschaffungskriminalität beim Rauschgift. Wir haben in den letzten 10 Jahren eine doppelt so hohe Zahl von Rauschgifttoten. Die Zahl steigt stark an. Und vor diesem Hintergrund ist es verantwortungslos, auch unseren Kindern gegenüber, jetzt auch noch Rauschgift freizugeben.
Solidaritätszuschlag abschaffen?
Ja.
Bürgergeld abschaffen, ja oder nein?
In dieser Form ganz sicher ja.
Personal in Behörden und Ministerien stark abbauen.
Haben wir so beschlossen.
Haben Sie so beschlossen. Die Corona-Zeit auch politisch aufzuarbeiten?
Ja, das ist notwendig. Wir brauchen jetzt auch im Abstand dieser Zeit eine saubere Analyse, was ist da schiefgelaufen. Es hat ganz offensichtlich auch eine größere Zahl von Impfschäden gegeben. Darüber müssen wir reden und wir müssen uns vor allen Dingen auf die nächste Pandemie vorbereiten. Wir müssen aus der letzten lernen. Und Fehler bei der nächsten vermeiden.
4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich?
Nein.
Geht nicht.
Naja, ich sag mal so, das können wir natürlich alles machen, aber Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche sind nicht die Antwort auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir werden in diesem Land gemeinsam eine größere Kraftanstrengung unternehmen müssen, um das Land wieder auf Kurs zu bringen. Und das geht nicht mit mehr, weniger Arbeit, das geht nur mit mehr.
Wir sind gespannt auf alle weiteren Antworten im Laufe dieses Wahlkampfs. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gern.
30 Minuten heute in Künzelsau und alles Gute für
Danke,
die nächsten Wochen.
Danke, hat mir Freude gemacht.
Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Sie können sich natürlich wieder in unserem CR-Newsletter informieren über die nächsten Gäste bei Ohne Ausrede, Wahlcheck Spezial. Sarah Wagenknecht wird als nächstes da sein, dann Annalena Baerbock und Christian Lindner. Also Sie können sich auch weiterhin politisch informieren hier bei Stimme TV. Bleiben Sie gut informiert und noch ein schönes Wochenende.